Jakob, er hat 12 Söhne gehabt. Und kurz vor seinem Tod, da ruft er all seine Söhne zu sich zusammen. Er hat ihnen noch etwas ganz Wichtiges zu sagen. Er verkündet ihnen, was sich in künftigen Tagen erfüllen wird. Und er segnet sie. Doch für Ruben, seinem Ältesten, hat er nur eine harte Rede, in der er dessen falsche Begierden und unkontrollierten Machthunger beklagt. Dieser Segen, er wird für Ruben eher zu einem Fluch. Und die nächsten beiden Söhne, sie werden noch heftiger beschimpft. Ihr Zorn und ihre Neigung zur Gewalt wird verflucht und Zerstreuung wird ihnen vorausgesagt. Simeon und Levi. Nun stellt euch vor, wie sich der vierte gefühlt hat. Juda. Er ist der nächste in der Reihe. Sie sind alle gekommen, um gesegnet zu werden. Und die ersten drei, sie haben nur harte, schimpfende, zornige, ja, Fluchworte erhalten. Und tatsächlich, Juda, der vierte Sohn von Jakob, er hat genauso wie seine älteren Brüder auch einige schlimme Taten in seinem Lebenslauf zu verbuchen. Es ist nicht so, dass er auf die anderen zeigen konnte und sagen konnte, ja, das war mir klar, dass die kein gutes Wort bekommen können, aber ich bin der, der alles richtig gemacht hat. Nein, ich denke, er wird an dem Bett seines Vaters getreten sein, wie ein Sohn, der strenge Züchtigung erwartet. Der jetzt denkt, okay, jetzt bekomme ich das, was ich verdiene. Nachdem er gesehen hat, was seine Brüder erhalten haben, wird er keine Hoffnung gehabt haben, irgendwie ein positives Wort zu bekommen. Denn er hat auch vieles falsch gemacht. Wir hatten das in der Serie bereits behandelt, wie er mit seinen Söhnen und mit seiner Schwiegertochter umgegangen ist. Doch bei Juda gab es keine Standpauke. Er wurde nicht zurechtgewiesen, er wurde nicht getadelt. Nein, Juda wird überschüttet mit einer der herrlichsten Verheißungen im Alten Testament. Und das wollen wir uns heute anschauen in 1. Mose Kapitel 49. Und wir lesen die Verse 8 bis 12. 1. Mose 49, Abvers 8. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden dich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn, bist du hochgekommen? Er kauert, er lauert wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda. Noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. In der letzten Predigt haben wir uns die Verkündigung Israels über 10 seiner 12 Söhne angeschaut. Die Segnungen über Juda und über Josef sind aber besonders betont. Sie sind ausführlicher und auch vielsagend. Und darum wollen wir uns diese beiden Segnungen jeweils einzeln betrachten. Und heute beginnen wir eben mit diesem Segen Judas. Der Segen Judas ist auch der Titel. Und wir wollen uns in 5 Punkten anschauen, was Jakob über Juda zu sagen weiß. Erstens die Erhabenheit. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Jakob äußert auf seinem Sterbebett nicht bloß seine Meinung, als er seinen Söhnen die letzten Worte mitteilt, sondern er weissagt über sie unter der besonderen Leitung des Heiligen Geistes. Er gibt ihnen das mit, was Gott ihm vorher mitgeteilt hat oder was Gott ihm hier in diesem Moment aufs Herz legt. Und das, was er sagt, ist nicht seine Laune, nicht sein Wunsch, sondern das, was er als Prediger des Herrn an seine Nachkommen weitergeben soll. Und es wirkt so, als wäre Jakob genauso traurig und schockiert über die harten Worte über Ruben und Simeon und Levi, wie sie es selbst waren. Ein ums andere Mal kommt eher eine Gerichtsbotschaft als ein hoffnungsvoller Segen. Und stell euch vor, wie schwer muss es auch für Jakob selbst als Vater gewesen sein, so zu seinen Söhnen zu sprechen. Hat Gott etwa gar keine frohe Botschaft für seine Familie mehr? Gibt es keine Hoffnung in der kommenden Generation? Hat Gott beschlossen, diese Familie nur noch zu bestrafen? Wird die Sünde die ganze Ehre und den wahren Segen der Familie ruinieren? Doch dann ruft er fast erleichtert auf: Judah, du. Oh Judah, du bist es. Der Herr schenkt Jakob hier eine tiefe Beruhigung. Und nachdem er so wie einmal tief durchgeatmet hat, fängt er den Satz neu an. Dich werden deine Brüder preisen. Judah, du. Dich werden deine Brüder preisen. Der Name Judah bedeutet nämlich, gepriesen sei er. Gepriesen sei er. Das ist der Name, die Bedeutung von dem Namen Judah. Nachdem Jakobs Frau Lea trotz ihrer drei Söhne noch nicht die Liebe und Zuneigung ihres Mannes erhalten hatte, da beschließt sie beim vierten Kind, einfach den Herrn zu loben, unabhängig von den Umständen. Trotz all ihrer Trauer, trotz ihres Leids. Und darum nennt sie das Baby Judah. Gepriesen sei er. Das meint, gepriesen sei Gott. Doch in der Weissagung Jakobs verspricht Gott wiederum durch Jakob, Judah wird gepriesen werden. Ja, auf diesem Stamm wird eine besondere Würde und Erhabenheit liegen. Judah, deine Brüder werden dich preisen. In der Familie war dies ziemlich bemerkenswert, denn die Brüder waren eigentlich mehr um ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie suchten ihre eigene Ehre, sie suchten ihre eigene Stellung. Doch Judah, der ist zum Anführer gereift in dieser Geschichte. Gerade dadurch, dass er dieses falsche Ringen um Autorität und Überlegenheit abgelegt hat und zuletzt sogar bereit war, sich selbst als Sklaven anzubieten, damit sein jüngster Bruder Benjamin zurück zum Vater gehen darf. Er war bereit, sich selbst aufzuopfern und nicht mehr nur seinen Vorteil zu suchen. Wir sehen hier nicht Josef, der zu der Zeit, als Jakob diese Segnungen spricht, noch die ganze äußere Pracht der ägyptischen Fürsten innehatte. Er hatte die Macht und große Autorität, sondern Gott hat Judah bestimmt, die erhabenste Position unter den Brüdern zu besitzen. In 1. Chronik 5, Vers 2 lesen wir: Denn Judah hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Wir werden das später bei Josef auch nochmal uns anschauen, was das bedeutet. Aber Judah, er hat die Oberhand. Aber nicht, indem er seine Brüder bekämpft, sondern er wird von seinen Brüdern gepriesen werden. Sie werden ihn loben, sie werden ihn rühmen, sie werden auf ihn schauen und von ihm Hilfe erwarten oder dankbar sein für das, was er getan hat. Sie werden sich vor ihm niederbeugen, weil er gegen die gemeinsamen Feinde ankämpft, weil er den Sieg erringen wird. Sie werden Judah preisen, weil er die Feinde Israels besiegen wird. Er wird seine Hand auf den Nacken der Gegner setzen, heißt es hier, als ein Zeichen, dass er sie besiegt, dass er sie unterworfen hat, dass sie nicht mehr sich gegen ihn erheben können. Und Judah empfängt diesen Segen, dieser erhabene Würde, weil er sich selbst erniedrigt und für seine Brüder kämpft. Und Jakob verheißt hier diese bedeutende Vorrangstellung im Stamm Juda. Die Erhabenheit, sie gehört zu diesem Stamm. Und zweitens, die Macht. Judah ist ein junger Löwe, vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Wie auch bei vielen der anderen Segenssprüche gebraucht Jakob auch hier ein Bild aus der Tierwelt, nämlich die eines Löwen. Und mit diesem Bild werden zwei Aspekte der Macht Judas dargestellt. Auf der einen Seite der Wachstum und auf der anderen Seite die Autorität. Judah ist ein noch junger Löwe hier in diesem Bild. Aber durch die Beute, die er macht, wird er hochkommen, wird er aufsteigen, wird er stark werden. Das ist wahrscheinlich ein Bild für den körperlichen Wachstum des Löwen. Ja, wenn er viel Beute raubt, wenn er erfolgreich ist, dann wird er auch stark durch das, was er zu fressen bekommt und wird ein noch stärkerer Löwe. Könnte aber auch sein, dass es hier die erhöhte Position meint, wo er dann seine Beute hinbringt, um es in Ruhe zu fressen. Auf jeden Fall, er wächst hier mit der Beute, die er fängt, mit den Siegen, die er macht, wird er stark werden. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, da war Juda, der Stamm Juda, der zahlenmäßig größte Stamm. Wir finden das ja in diesen Zählungen in den Mosebüchern. Und in dieser Marschordnung, wenn sie dann einmal kampiert haben und dann wieder aufbrechen sollten, dann hat Gott ganz genau bestimmt, welcher Stamm als allererstes vorangehen soll. Und es war nach Gottes Ordnung der Stamm Juda. Er sollte als erstes voranziehen. Er sollte als allererstes möglichen Feinden begegnen. Er sollte als erstes diesen Weg beschreiten. In den Kämpfen in Kanaan bis in die Richterzeit hinein ging der Stamm Juda voran. Hört einmal, wie die ersten Verse in Richter 1 lauten. Richter 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen und gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Bemerkenswert, oder? Juda soll hinaufziehen. In seine Hand habe ich das Land gegeben. Juda hat die Vorrangstellung, die Autorität, aber auch die Kraft, um gegen die Feinde anzugehen. Und so wuchs Juda auch in der Geschichte immer mehr an Kraft, bis schließlich David aus dem Stamm Juda zum König erhöht wurde, der die 12 Stämme unter seine Herrschaft willig vereinte, und mit ihm begann die Königsdynastie Israels. Und das zweite Bild ist das von einem ruhenden Löwen. Er hat gerade gefressen, er brüllt nicht laut, er ist nicht auf Beutezug, sondern er legt sich nieder, um zu schlafen. Er hat Ruhe. Nun stellt euch vor, ihr seid gerade in Südafrika, im Kruger Nationalpark, und ihr fahrt dort mit einem Auto durch das Gebiet der Löwen. Und dann habt ihr da so einen Reiseführer durch diesen Park. Und er sagt, seht mal, die Löwen schlafen. Dann können wir jetzt aus dem Auto aussteigen und ihr könnt mal zu den Löwen hin und mal über die Mähne streicheln oder ein Foto mit den Löwen machen. Jetzt schlafen sie, das ist dann gar kein Problem. Nun, das wird niemals passieren. So etwas wird niemals passieren. Die Löwen bleiben gefährlich und kein vernünftiger Mensch würde schlafende Löwen aufschrecken. Oder sich nur in die Nähe wagen, bloß weil sie sich einen Moment hingelegt haben. Und hier soll das ein Bild sein. Wer wagt es aufzuschrecken? Hier bleibt eine Stärke, eine Autorität, selbst in Friedenszeiten, selbst in Zeiten der Ruhe. Die Macht lässt nicht nach. Zur Zeit der Herrschaft Salomos, da lesen wir in 1. Könige 4, Vers 24 und 25, denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstromes von Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes, und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum von Dan bis Beersheba alle Tage Salomos. Wir sehen hier Salomo, dieser Friedenskönig. Er herrschte, aber er hatte ein Ansehen, ein Respekt von all den Königen um sich herum. Judas Macht wird wachsen und auf der ganzen Welt Ehrfurcht erwecken, sodass sogar die Königin von Saba diese Macht bestaunte und extra zu Salomo hinzog. Wir sehen hier also eine Weissagung, dass dieser in diesem Stamm Juda wird etwas heranreifen, wird etwas wachsen an Macht, an Stärke, an Autorität. Und wir hören drittens die Beständigkeit. Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Dieser Vers sagt etwas aus über diese Andauer oder Beständigkeit. Doch wie genau ist das zu verstehen? Was heißt das eigentlich hier? Nicht weicht das Zepter von Juda, bis dass der Schilo kommt. Nun, etwa 7 nach Christus wurde Herodes Archelaus, der zweite Sohn von Herodes dem Großen, abgesetzt und nach Gallien verbannt von den Römern. Und in dem Zuge wurde die Verwaltung Judäas verändert, sodass auch der Hohe Rat der Juden keine Befugnis mehr hatte, die Todesstrafe zu verhängen. Sondern dies oblag nun nur noch dem römischen Statthalter. Und ein Rabbi namens Rachmon, er berichtet von dem Entsetzen jener Zeit. Und ich zitiere, als die Mitglieder des Hohen Rates erkannten, dass ihnen das Recht entzogen worden ist, über Leben und Tod zu entscheiden, nahm eine allgemeine Bestürzung von ihnen Besitz. Sie bedeckten ihre Häupter mit Asche und ihre Leiber mit Sacktuch und sie riefen aus, wehe uns! Denn das Zepter ist gewichen aus Juda und der Messias ist nicht gekommen. Nach jüdischem Verständnis bestand eine lange Fortdauer jüdischer Herrschaft, die lange Reihe an den Königen Judas von David an bis zu Zedekia, in dessen Zeit dann Babylon Juda eroberte. Doch selbst unter diesen verschiedenen Großmächten, den Babyloniern, den Persern, den Griechen und den Römern, da wurde der Provinz Judäa, ja, das ganze Gebiet wurde nach dem Stamm Juda benannt. In Judäa gab es eine relative Selbstverwaltung. Ja, sie durften eigene Statthalter einsetzen, Gedalia, Zerubabel, Nehemia und so weiter. Selbst unter den Griechen wurde dann der Hohe Rat, der Sanhedrin, eingesetzt, der neben den Leviten vor allem aus Mitgliedern aus Juda bestand. Und die durften viele Gesetze oder Regeln, auch Richterurteile für das Volk schon in Eigenregie, in Eigenverwaltung bestimmen. Unter den Römern wurde der zum Judentum übergetretene Herodes sogar zum König eingesetzt. Er ist in diese Hasmonäer-Familie eingeheiratet und so gab es sozusagen eine Art jüdischen König wieder, auch in dem Gebiet Judäa. Doch als die Römer nach der Verbannung von Herodes Sohn, 7 nach Christus, den Juden, diese politische Herrschaft ganz fortnahmen, und jetzt durften sie gar keine Todesstrafe mehr vollstrecken, sie wurden sehr beschnitten in dem, worüber sie überhaupt urteilen durften, da verzweifelten sie, weil sie sicher waren, der Schilo sollte doch kommen. Er, der die Herrschaft an sich nehmen sollte, solange das Zepter, also diese Herrschaft, noch in Juda ist. Und sie verweisen eben hier genau auf diesen Vers in unserem Bibeltext. Das Wort Schilo, es wird unter den Auslegern ganz unterschiedlich gedeutet. Ich glaube, ich habe 12 unterschiedliche Auslegungen gelesen oder so. Aber Schilo scheint eine Art Eigenname zu sein. Es ist eine Person ist gemeint. Er ist hier ein Subjekt von etwas, was getan wird. Doch es kommt in dieser Form sonst nicht mehr in der Bibel vor. Also deswegen ist es so ein bisschen diese Unsicherheit. Was bedeutet Schilo? Als Wortherkunft für den Namen Schilo kommen hauptsächlich 2 Möglichkeiten in Frage. Entweder ist Schilo von einem Wort abgeleitet, was zur Ruhe bringen bedeutet oder sorglos sein. Ähnlich wie das Wort für Frieden, Shalom, Schilo. Vielleicht ist das hier eine gleiche Wurzel. Deswegen eine alte Übersetzung übersetzt hier Schilo mit Ruhebringer. Aber noch etwas wahrscheinlicher ist, dass der Shiloh eine Kurzform ist von dem Ausdruck das, was sein wird. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, sie schreibt zum Beispiel, bis das, was für ihn aufbewahrt ist, kommt. Oder andere frühe Übersetzungen umschreiben es so, bis der Messias, dessen das Königreich ist oder dem das Königtum gehört, kommt. Also die Langform des Wortes kommt in einer sehr passenden Stelle im Propheten Hesekiel vor. Und deswegen scheint ja auch diese Verknüpfung zu sein. Hesekiel kündigt dem König Zedekia, dem letzten König Judas vor dem babylonischen Exil, er kündigt seinen Untergang an. Und Hesekiel 21, Vers 30 und bis 32. Und du, erschlagener, gottloser Fürst Israels, dessen Tag gekommen ist zur Zeit der endgültigen Strafe, so spricht der Herr, Herr, weg mit dem Kopfbund und fort mit der Krone. Nichts bleibt, wie es ist. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe erniedrigt werden. Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es. Auch das bleibt nicht. Bis der kommt, dem das Recht gehört, dem gebe ich es. Also hier finden wir eine ähnliche Formulierung, bis der, dem es gehört, kommt. Bis der, dem dieses Königtum wirklich gehört. Nicht Zedekia, diesem gottlosen oder untreuen König. Das Königtum wird abgesetzt. Es wird nur noch in Trümmern bestehen. Ja, Gott sagt, zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es. Bis der kommt, dem das Recht gehört. Bis der kommt, für den der Königsthron wirklich bestimmt ist. Das Zepter soll nicht von Juda weichen, das erinnert an diesen Bund, den Gott auch David versprach, wo er in 2. Samuel 7, Vers 15 und 16 sagt, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Nun, ob man es wie die Juden als eine anhaltende, wenn auch geringere oder relative politische Macht in Juda versteht oder ob es vielleicht eher meint, dass Gott an Juda festhält und den Stamm und die Königsdynastie trotz der Sünde und des Exils nicht völlig verwirft und auch niemand anderen diese göttliche Herrschaftswürde über Israel gibt, wie er es unter Saul getan hat, bis aus Juda der eine kommt, dem es gehört. Nun, zu welcher Auslegung man hier tendiert, ist nicht so ganz entscheidend. Vielleicht spielt auch beides eine Rolle, kann ich mir vorstellen. Wichtiger ist auf jeden Fall, dass kurz bevor Herodes der Große, 4 vor Christus, starb, ein König aus Juda, aus der Nachkommenschaft Davids, in Bethlehem in Judäa geboren ist. Zu der Zeit, als der Hohe Rat entmachtet wurde und sich fragte, wann denn der Shiloh kommt, saß ein 12-jähriger Junge im Tempel und die Gelehrten wunderten sich über seine Weisheit. Etwa 20 Jahre später lesen wir in Lukas 23, ab Vers 1, und die ganze Menge von ihnen, das ist der Hohe Rat der Sanhedrin, stand auf und sie führten ihn, Jesus, zu Pilatus. Warum? Weil sie keine Todesstrafe ausführen durften. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und abhält, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Pilatus, er ist der Repräsentant des Kaisers, der nun die ganze Autorität hat, Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er beantwortete ihm und sprach, du sagst es. Du sagst es. Hier ist ein neuer König. Ein König aus dem Stamm Juda. Doch er sagt auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Viele Juden erhofften sich in diesem Shiloh, dem König, der Israel versprochen ist, dass es ein König ist, der sie dann von den Römern oder von anderen politischen Feinden befreit und diese Nation wieder aufrichtet zu einer Herrlichkeit, wie sie damals unter David oder Salomo bestand. Doch dieser König der Juden aus dem Stamm Juda, er hing am Kreuz unter der dreisprachigen Erklärung: Jesus von Nazareth, König der Juden. Er starb. Er wurde ins Grab gelegt. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und er erklärte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist leibhaftig auferstanden, in den Himmel aufgefahren und er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und er herrscht in Ewigkeit. Alle Tage. Er herrscht. Dieser König aus Juda, er herrscht. Ja, der Schilo ist gekommen. Er, auf den alle Könige und Herrscher Judas nur ein schwaches Licht waren, ein Hinweis auf ihn. Er, dem das Königtum zusteht, dem alles gebührt. Er kommt, um zu bleiben. So wie die Milchzähne nur Platzhalter sind in dem kleinen Kinderkiefer, bis der bleibende Zahn kommt, für den er nur den Platz gehalten hat. So war der irdische Königsthron in Juda ein Zeichen, ein Vorschatten auf den beständigen, auf den ewigen Thron von Jesus Christus, in dem aber das Zepter und der Herrscherstab Judas seine bleibende und beständige Erfüllung finden. Nicht nur in Judäa, nicht nur in Israel, sondern über alle Nationen. Und in der Predigt des Evangeliums erfüllt sich genau diese Weissagung. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Diesem Schilo, diesem, der kommen wird, diesem Retter, ihm gehört der Gehorsam der Völker. Paulus, der sich selbst ein Heidenmissionar oder Apostel der Heiden nennt, er schreibt in Römer 1, Vers 5, durch ihn, durch Jesus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Alle, die zum Glauben kommen, durch die Predigt des Evangeliums, sie werden gehorsam gegenüber König Jesus. Der, dem das Königreich gehört, er hat ein Reich. Nicht nur für die Juden, sondern für alle, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Und wir sehen hier in dieser Weissagung über Juda, da setzt Jakob durch den Geist Gottes eine Prophezeiung hinein, die über Juda hinausgeht. Es geht nicht nur darum, was er schaffen wird oder seine direkten Nachkommen, sondern Jakob, er prophezeit: Der Retter für alle Völker, er wird aus deinem Stamm kommen. Er wird aus deiner Nachkommenschaft kommen. Und alle Könige, die von dir hervorgehen, sie werden nur ein Hinweis sein in ihrer Autorität, in ihrer Macht, in ihrer Stellung, auf dem die alle Autorität gebührt. Dem der Gehorsam der Völker gebührt. Und Jakob, er fährt fort, nicht mehr über Juda zu reden, sondern über den, der von ihm kommen wird, über den Schilo, über den König, über Jesus Christus. Und wir lernen hier von dem Reichtum, viertens, der Reichtum. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Also Jakob spricht hier immer noch von diesem Schilo. Und er gebraucht jetzt hier ein Bild für Wohlstand und Freude. Ein Eselsfüllen ist das Jungtier von einem Esel. Ja, so wie man das Jungtier eines Pferdes Fohlen nennt, nennt man das Jungtier eines Esels Füllen. Und es wurde als Reit- und Lasttier gebraucht in Israel. Und nach hebräischer Dichtkunst wird hier zweimal das Gleiche ausgedrückt. Also ein Eselsfüllen oder eine Eselin, das soll hier sozusagen einfach zweimal etwas Ähnliches ausgedrückt werden. Im zweiten Teil heißt es die Edelrebe. Ja, Weinstock und Edelrebe. Dieser Weinstock ist also sehr wertvoll. Nach der Ernte, da wurden die Trauben gepresst und Es wurde Wein hergestellt. Und wir finden das bis heute, dass es gibt Weinbeeren, es gibt Weintrauben, die sind besonders gut gezüchtet, sind besonders schmackhaft und eignen sich besonders für einen guten, kostbaren Wein. Und so ein edler Weinstock war eine begehrte Einnahmequelle. Aber eines würde ein Weingärtner niemals machen, besonders nicht mit einem guten Weinstock, mit einer Edelrebe. Einen Esel an einen Weinstock binden. Kein Weinstockbesitzer würde jemals auf die Idee kommen, seinen Esel an einen Weinstock zu binden. Warum? Nun, der Esel würde die kostbaren Weintrauben entweder essen oder die Pflanzen kaputt machen. Die Esel bekamen Gras oder Getreide, aber sicher keine edlen Weintrauben. Aber nun stell dich mal vor, der so viele Weinstöcke hat, dass er sich es leisten kann, sogar seine Nutztiere davon zu fressen zu geben. Was muss das für ein reicher Mann sein? Und genau dieses Bild soll vermittelt werden. Für damalige Zuhörer musste das klingen wie wenn jemand seinem Hund vom Weihnachtsbraten zu essen gibt oder jemand seiner Katze Kaviar gibt oder so. Ja, so, was? Wie kannst du dir das leisten? Wieso kannst du denn deinem Esel so etwas geben? Martin Luther erklärt, ich halte dafür, dass dies der rechte Verstand sei, also dass das die richtige Auslegung ist. Zur Zeit des Messias wird eine solche große Herrlichkeit, Reichtum und Fruchtbarkeit sein, dass auch die Esel und Füllen der Eselin Trauben und Weinbeeren fressen werden. Also Jakob schaut hier bildlich etwas von der Herrlichkeit und dem Reichtum dieses Königreiches von dem Schiloh. Der Kirchenvater Ambrosius erdeutet den Esel als ein Bild auf die Heidenchristen, die zu dem Weinstock Israels geführt werden. Auf jeden Fall, denke ich, ist es ein passendes Bild für die Gemeinde insgesamt. Weil Christus, unser König, uns so reichlich und herrlich beschenkt mit Segnungen, weit mehr, als wir es verdienen. Weit mehr, als wir es verdienen. Er schenkt seiner Gemeinde so kostbare Segnungen, dass jeder, der eigentlich auf die Menschen, auf die Gläubigen schaut, denken muss, was? Denen gibst du so einen edlen Reichtum? Solche Segnungen? Solche Kostbarkeiten? Diesen sündigen Menschen? Wie dich und mich? Genauso ist auch das zweite Bild. Der fertig gereifte Wein, der wird als Waschwasser benutzt. Hier geht es nicht um die Frage, wird ein Kleid dann überhaupt sauber in Wein? Wird das nicht ganz rot gefärbt? Nein, es geht um diese absolute Fülle. Von dem Reich Salomos wird gesagt, jeder hatte seinen eigenen Weinberg und es gab so viel Silber wie Steine in Israel. Aber die Kleider in Wein waschen ist etwa so, wie wenn jemand sich eine Badewanne mit teurem Champagner füllt, um darin zu baden. Was? Zum Waschen der Kleidung gebraucht er Wein? Es geht hier nicht um Angeberei oder Verschwendung oder irgendwie sich protzig darzustellen und zu zeigen, was man alles hat. Nein, es geht darum zu sehen, es soll ein Bild sein darauf, dass es in dem Reich Christi keinen Mangel mehr geben wird. Es wird keinen Mangel geben, keine Not. Sein Reich ist voller Herrlichkeit und Pracht. In Offenbarung 7 wird von den Gläubigen gesagt, sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes weiß gemacht. Und es gibt etwas, was viel kostbarer ist als Wein. Das Blut Jesu Christi. Und Johannes, der Apostel, erschaut, ja, dieses Blut wurde benutzt, um die Sünden der Gläubigen reinzuwaschen. Dieses kostbare Leben wurde geopfert, um Sünder, die nichts Gutes verdient haben, die höchsten Segnungen zu geben. Das Reich Christi ist ein Reich der Fülle, ein Reich der Reinheit, ein Reich der Vergebung, ein Reich voller Segnungen. Die Bibel sagt, dass durch Christus der Heilige Geist reichlich über uns ausgegossen wird und wir den Reichtum seiner Gnade empfangen. Und Jesus gibt uns reichlich Weisheit und Einsicht, gerade da, wo sein Wort reichlich unter uns wohnt. Durch seine Gnade wächst auch der Glaube und die Liebe reichlich unter den Christen. Paulus ermahnt, vertraut nicht auf den irdischen Reichtum, sondern auf den, der reichlich darreicht zum Genuss. Oh, selbst in diesem Leben erhalten wir viele Hilfen und Gnaden. Der Apostel Petrus, er ruft uns auf in 2. Petrus 1, Vers 11, dass wir uns gewiss werden sollen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind, denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Vielleicht denkst du, so einen Sünder wie mich, für den würde doch keiner auch nur irgendetwas geben. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Wenn ich vor Gott trete, dann werde ich bestimmt nur Fluch und Züchtigung und Ermahnung und Beschimpfung und Strafe bekommen, so wie Ruben und Simeon und Levi. Aber der, der seinen Esel an einen Weinstock bindet, der hat genug Gnade, um selbst dich mit den köstlichsten Liebe zu tränken. Er hat alles hingegeben. Er hat sein Leben geopfert und reichen Lohn empfangen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ja, der, der die Kleider im Blut der Trauben wäscht, der kann auch dein schmutziges Leben heiligen und reinmachen durch das kostbare Opfer des Blutes Jesu Christi. Christi Reich ist ein Reich gefüllt mit geistlichen Segnungen, der Vergebung, der Rechtfertigung, der Annahme, der herzlichen Gemeinschaft, der Erkenntnis, der Freude, der Versöhnung, der lebendigen Hoffnung. Ja, Jesus Christus wird wiederkommen. Und alle, die an ihn glauben und auf ihn hoffen, die werden die sichtbare, spürbare, vollkommene, vollständige Fülle der Segnungen durch diesen König erleben, durch Shiloh, dem, dem es gebührt, Jesus Christus, unseren König, in dessen Reich es keinen Mangel gibt, sondern vollkommene, erfüllte Freude und Herrlichkeit. Aber er wird auch aufstehen zum Gericht und brüllen wie ein Löwe und richten alle, die ihre Schuld nicht eingestehen wollen und sich in diesem Leben gegen ihn stellten, in ihrem eigenen Stolz. Oh, auch wenn er in so großer Gnade spricht und scheinbar ruht, wer will ihn aufschrecken? Er wird kommen zum Gericht. Ich liebe es, wie John Gill in Erhabener Freude schreibt, der Löwe ist der König der Tiere und der Stärkste unter ihnen und beschreibt die königliche Macht und Autorität Christi, seine große Stärke als mächtiger Gott und mächtiger Erlöser, seinen Mut im Kampf mit allen Mächten der Finsternis und seine Tapferkeit im Besiegen aller Feinde, seine Großzügigkeit und Milde gegenüber denen, die sich zu ihm beugen, aber auch seine Grimmigkeit gegenüber seinen Widersachern, die den Mächtigen die Beute der den Mächtigen die Beute abnahm und dann in die Höhe stieg und die Gefangenen gefangen führte, wo er sich zu Rechten Gottes in Ruhe und Gelassenheit niederließ. Und wer wird es wagen, ihn aufzurütteln? Oder wer wird vor ihm stehen können, wenn er einmal zornig ist? Oh, wir finden hier etwas von dieser Pracht, Herrlichkeit und dem Reichtum dieses Königs. Aber zuletzt noch, fünftens, die Klarheit. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Zuletzt erwähnt Jakob in der Kraft des Geistes Gottes noch zwei Beobachtungen an dem Shiloh, an diesem ewigen König, an Jesus Christus. Seine Augen sind dunkel. Hier heißt es dunkel von Wein, aber es ist wohl besser übersetzt, seine Augen sind dunkler als Wein. Was hier betont wird, ist nicht der Weinkonsum, er trinkt so viel Wein, dass seine Augen dunkel sind, sondern die Schärfe und Tiefe seiner Augen, Seine Augen sind so dunkel, so durchdringend, so scharf, dunkler als Wein. Dunkle, kontrastreiche Augen waren nicht nur ein Zeichen von Schönheit, sondern eben auch von Weisheit und Einsicht. Jesus Christus ist gekommen und er ist vollkommen weise. Er erkennt alles. Er sieht alles. Als Jakob diese Weissagung aussprach, da waren seine eigenen Augen bereits schwach geworden. Er war fast blind, sagt die Bibel. Aber mit den Augen des Geistes und des Glaubens sah er die Weisheit in den Augen des ewigen Königs. Nichts bleibt seinem Blick verborgen. Seine Augen sind nicht matt und vernebelt, sondern er sieht alles klar. Als er in die Welt kam, da wusste er genau, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben für Sünder. Er sah das Kreuz und alles Leiden mit durchdringendem Blick, doch er wich nicht zurück. Er duldete das Leid und alle Schmach und alle Demütigung, weil er ebenso klar die vor ihm liegende Freude erkannte. Und er sah die Liebe und die Ehre Gottes des Vaters. Und gleichzeitig blickte er in die Herzen der Sünder. Er hatte nicht nötig, dass ihm jemand sagt, was in dem Menschen ist, denn er wusste alles. Er sieht deine Sünde. Er sieht deinen Stolz. Er sieht deine bösen Begierden. Er sieht all diesen Müll und all diesen Schmutz in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Worten. Nichts ist vor seinem Blick verborgen. In Offenbarung 1 beschreibt Johannes die Augen des auferstandenen Jesus wie Feuerflammen, durchdringend, glühend, stark und kräftig. Er ist nicht verträumt und naiv, nein, seine ganze Ausstrahlung ist weise und durchblickend und scharfsinnig. Und seine Zähne sind weißer als Milch. Es deutet auf die Reinheit seiner Worte, die Klarheit seiner Lehre. Was er sagt, das ist gewiss, das ist heilig, das ist völlig lauter, völlig rein und unverfälscht. Es gibt niemanden wie ihn, so voller Würde und Pracht. Und sein Wort ist Geist und Leben. Sein Wort hat Kraft, auch dein Herz zu ihm zu ziehen. Hast du erkannt, wie herrlich Jesus Christus ist? Hast du seine Schönheit erkannt? Nicht nur, was er für Segnungen bringt, sondern dass er allein würdig ist, dass er wunderbar ist, dass er prächtig ist. Johannes, er fing in der Offenbarung an zu weinen, als er das Buch mit den 7 Siegeln sah. So ein Buch, das niemand öffnen kann. Es fand sich niemand, kein Engel im Himmel, kein Mensch auf der Erde, keine Macht unter der Erde, der das Buch öffnen könnte, um die Verheißungen und Segnungen zu öffnen und den Ratschluss Gottes zu erfüllen. Es gab niemanden, der würdig war. Es gab niemanden, für den es bestimmt war. Niemand, der fähig war, niemand, der geeignet war. Und Johannes erklärt in Offenbarung 5, Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. O, erkennst du die Pracht des Herrn? Der Löwe aus dem Stamm Juda, er hat überwunden Hölle, Tod und Teufel. Er hat überwunden all das, was uns an die Sünde kettete und die Strafe der Hölle verdiente. Er hat überwunden. Er ist der mächtige Löwe, der gekämpft hat und all unsere Feinde niedergeworfen hat. Für uns. Doch wie? Indem er ein Opferlamm wurde. Indem er sein Blut vergossen hat. Indem er an unserer Stadt am Kreuz gestorben ist und den Zorn Gottes getragen hat. Und Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern zum Heil erkauft hat. Beuge dich heute vor ihm. Erfreue dich an dem reichen Segen, den nur er geben kann. Er allein ist würdig. Ihm gebührt unsere Anbetung. Amen. Amen.